Bevor es losgeht mit der Episode, ein kurzer Hinweis. Es geht diesmal um Machtmissbrauch und Grenzüberschreitungen. Und wenn ihr das nicht gut hören könnt, dann macht lieber eine andere Folge an. In den Shownotes, da haben wir euch auch Hilfsangebote verlinkt, falls ihr selbst von diesen Themen betroffen seid. So, und jetzt geht's los. Ach Britta, wenn du jetzt da wärst, würde ich dich drücken und busseln. Das ist ein Ausschnitt einer Mail, den Britta Rotsch 2008, kurz vor ihrem Abi, von ihrem damaligen Deutschlehrer bekommt. So ordnet sie das Ganze heute ein.
Ich würde sagen, dass er über Grooming sich an mich herangemacht hat und meine Unsicherheit ausgenutzt hat. Und letztendlich war das dann einfach ein emotionaler Machtmissbrauch.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe mit Anke van de Weyer.
Unzählige Mails und manchmal auch Briefe oder sogar Geschenke bekommt die Journalistin und Autorin Britta Rotsch von ihrem Deutschlehrer. Im Jahr 2007, ein paar Monate vor dem Schulabschluss, geht das Ganze los. Ihr Lehrer, der ist damals Ende 50, könnte vom Alter her ihr Opa sein. Ja, und Britta, die hat eigentlich direkt das Gefühl, das ist falsch, was mein Lehrer da macht. Manchmal ekeln sie die Nachrichten an, manchmal genießt sie das aber auch, weil sie Anerkennung bekommt, weil sie Lob bekommt. Er schreibt ihr sogar, dass er sie liebt. Körperlich, da läuft nie was zwischen den beiden. Genauer beschreibt Britta das in ihrem neuen Buch. Das heißt, wenn Lehrer Grenzen überschreiten, über Machtmissbrauch in der Schule. In dem Buch, da schreibt Britta nicht nur über ihren eigenen Fall. Es geht um weitere Beispiele und vor allen Dingen ordnet sie das auch ins große Ganze ein. Also, sie schreibt über die Strukturen, die diese Form von Machtmissbrauch überhaupt erst ermöglichen. Und genau darauf schauen wir in dieser Episode. Es kommt auch ein Lehrer selbst zu Wort. Wir sprechen darüber nämlich, wie man als Lehrer verantwortungsvoll mit seiner Machtposition umgeht. Und nochmal zu Britta und ihrem damaligen Deutschlehrer. Erst Jahre später, da kann sie einordnen, das war ein Übergriff. Britta, die ist nämlich die Schutzbefohlene ihres damaligen Deutschlehrers. Und Grooming, was Britta eben auch schon erwähnt hat, das beschreibt eben die gezielte Kontaktaufnahme Erwachsener mit Minderjährigen und das Erschmeicheln und Erschleichen von Vertrauen. Ich wollte von Britta wissen, hast du schon vor dieser ersten Mail, die er dir da geschrieben hat, gedacht, da ist irgendwas off mit diesem Typen?
Ja, also irgendwie so eine bestimmte Energie war da zwischen uns. Also ich habe halt gemerkt, dass er mich irgendwie mag und ich fand ihn irgendwie sympathisch, weil es war halt mein Deutschlehrer und ich habe Deutsch total gemocht, das Fach. Und hat immer so Späße gemacht und mich halt so ein bisschen bevorzugt, aber viel mehr habe ich mir da halt nicht so bei gedacht.
Und wie hast du dich gefühlt, als dann diese erste E-Mail im Postfach war?
Ich habe nicht verstanden, was da gerade passiert. Weil da stand ja, du bist wunderschön, LG und die Initialen von ihm und ein Bild von mir angeheftet. Und erstens fand ich mich damals überhaupt nicht schön. Und zweitens dachte ich so, was passiert hier gerade? Warum schreibt ihr mir nachts eine E-Mail? Schreibt mir auch noch so etwas? Und dann habe ich ja gleich auch eine Schulfreundin angerufen und gefragt, ob sie auch so eine Mail bekommen hat. Und als sie das nicht bekam, habe ich halt gecheckt, okay, irgendwas hier sehr falsch gerade.
Du hast dann teilweise geantwortet, teilweise nicht geantwortet. Hattest du das Gefühl, dass du dich da frei entscheiden konntest? Also hast du das Gefühl, dass es auch die Möglichkeit gegeben hätte, dass du das komplett absägst?
Diesen Gedanken hatte ich nicht, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich überhaupt irgendwas entscheiden kann oder konnte das auch gar nicht so reflektieren, weil ich war ja so schon manipuliert von ihm, dass ich da auch gar nicht aussteigen konnte, ne? Weil mir haben ja diese E-Mails auch etwas gegeben, nämlich so ein bisschen meinen Selbstwert zu pushen und gesehen zu werden, dass er etwas, was mir damals total geholfen hat. Und deswegen habe ich niemals den Gedanken gehabt, okay, ich könnte jetzt Nein sagen. Generell Nein sagen war ja damals einfach noch nicht so on vogue. genau, also deswegen weiß ich gar nicht so genau. Aber ich habe manchmal dann doch die Reißleine gezogen und dann auch mehrere Wochen nicht geantwortet und habe mich zurückgezogen. Aber es ist halt total schwierig, weil ich ja weiterhin Unterricht hatte. Und irgendwann bin ich dann halt auch wieder so aufgebrochen und habe dann trotzdem wieder reagiert. Und ich hatte auch ein bisschen Sorge letztendlich, dass natürlich das auch was, also dass sich das auf meine Schulnoten vielleicht auswirkt. Und der Numerus Clausus ist nun mal ein Thema in Deutschland. Und ich wollte Psychologie studieren und dafür braucht man einen sehr guten NC. Und deswegen habe ich schon so ein bisschen das im Hinterkopf auch gehabt. Also und auch was passiert, wenn ich sozusagen Nein sage, der könnte ja rein theoretisch alles verdrehen. Also ich wusste ja das alles gar nicht einzuordnen. Deswegen weiß ich nicht, ich glaube, ich hatte nicht so richtig die Wahl, nicht zu reagieren.
Hast du das Gefühl, dass andere davon was mitbekommen haben, abseits deiner Freundin, die du gerade erwähnt hast, mit der du auch darüber gesprochen hast?
Ja, also ich habe nur ein paar wenige Leute involviert. Aber natürlich haben das andere mitbekommen. Die haben mitbekommen, dass wir irgendwie so eine bestimmte Dynamik haben. Und auch die Lehrer und Lehrerinnen haben das mitbekommen. Allerdings, das habe ich dann später erst mitbekommen, hat er es immer so hingedreht, dass ich ihn halt toll fände. Und die Lehrer haben sich dann halt so ein bisschen darüber lustig gemacht. Und ja, also ganz komisch. Ich habe auch irgendwann mal eine Mail bekommen, kurz vor Weihnachten war das, noch zu Schulzeiten. Da hat er mir irgendwie erzählt, dass so Weihnachtsfeier war. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dann kam, aber da hieß es dann irgendwie ja. Und ich habe mitbekommen, hat dann der Schuldirektor gesagt, ja, die Britta will irgendwie Psychologie und Philosophie studieren, total super. Und dann hat ein anderer gemeint, ja, weißt du warum? Weil ihr wichtigster Mentor irgendwie das auch studiert hat. Und ja, dann hat er irgendwie, mein Lehrer hat dann irgendwie so gelacht. Und hat gemeint, nein, nein, das ist ja ihr eigenes Interesse, aber ich spreche sehr viel mit ihr und hat es so ein bisschen einfach hingedreht, als würde ich ihm so nachahmen und als wäre ich diejenige, die ihm halt so verfallen ist. Und das ist irgendwie schon so ein bisschen, also das ist mir immer wieder aufgefallen. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich deswegen bei den Lehrern und Lehrerinnen manchmal auch nicht so eine einfachere Stellung hatte als andere.
Mit welchem Gefühl blickst du denn jetzt auf diese Zeit zurück?
Also ich habe das jetzt so anerkannt, dass das passiert ist. Und manchmal frage ich mich aber immer noch, wie konnte das sein? Also trotz allem, dass ich das reflektiert habe, Therapie gemacht habe und das auch eingeordnet habe, kommen immer wieder mal so Gefühle auf, dass ich mir denke, das ist irgendwie wie so ein schlechter Witz so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen ist es in Ordnung jetzt.
Und du hast ja 2022 ein Feature für den Deutschlandfunk gemacht, auch über deine Geschichte. Und da haben sich dann einige Leute bei dir gemeldet, denen was Ähnliches oder das Gleiche passiert ist. Hat dich das überrascht, diese Rückmeldung?
Also anfangs ja. Und jetzt kommen aber immer noch E-Mails. Also sie sind ja, also auch schon bevor ich das Buch veröffentlicht habe, sind immer wieder Nachrichten reingekommen, in relativ regelmäßigen Abständen. Eben immer wieder Bezug auf dieses Feature. Und irgendwann habe ich mich so ein bisschen, also was heißt dran gewöhnt, aber dann wurde mir klar, dass es halt wirklich einfach voll das Thema ist. Und anfangs war es schon überraschend ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Also ich hätte vielleicht eher mit Nachrichten von irgendwelchen Menschen gerechnet, die irgendwie sagen, ja, du spielst dich total auf oder so. Das gibt's ja auch immer wieder in Kommentarspalten. Aber es waren doch sehr viele SchülerInnen von jungen, die jetzt gerade selbst noch irgendwie kurz davor sind, Abi zu machen, bis auch recht alte Menschen, die schon irgendwie in Rente sind oder so und dann gesagt haben, ja, jetzt kann ich das endlich irgendwie einordnen. Und danke, mir ist das irgendwie auch passiert, aber ich wusste irgendwie nicht so genau, wie ich fühlen soll und ob ich überhaupt was machen kann. Und ja, also ganz unterschiedliche Reaktionen kamen da auch.
Ich finde das auch krass, weil fast jede Person, die ich kenne, inklusive mir, kennt irgendwie so eine Geschichte. Also bei mir gab es auch diesen Lehrer an der Schule, wo es dann am Anfang Gerüchte gab, dass da mit einer Schülerin was gehen könnte. dann ist sie von der Schule gegangen und dann waren sie ganz komischerweise ungefähr 2 Wochen später zusammen. Und auf ihn hatte das irgendwie gar keine Auswirkung. Der konnte ganz normal Lehrer bleiben. Ich habe den auch tatsächlich jetzt nochmal gegoogelt. Der ist jetzt irgendwie so stellvertretender Rektor irgendwo. Und ich dachte so ein bisschen, du bist einfach, damals fand ich dich cool und jetzt finde ich dich einfach eklig. Ich finde das einfach ein ekliges Verhalten.
Ja. Ja, die Menschen tun immer so, als können sie nichts dafür für ihre Gefühle. Und wenn das Liebe ist, dann ist das nun mal Liebe, ist doch ganz klar. Aber dass das jahrelang irgendwie auch so die Person irgendwie manipuliert wurde und dass man auch, wenn man Gefühle entwickelt, kann man ja auch einen Schritt zurückgehen einfach und sagen, hey, das geht nicht, ich lasse mich, keine Ahnung, versetzen im schlimmsten Fall oder ich gehe einfach nicht drauf ein auf diese Gefühle. Diese Möglichkeit hat man ja auch, aber das machen ja die meisten nicht. Also mich verwundert das gar nicht und ich kenne ja auch, also jedes Mal, wenn ich jemandem eine Geschichte erzählt habe oder auch zum Beispiel habe ich auch einen Text im Zeitmagazin mal eben zu dem Thema gemacht und hatte mal für ein ganz anderes Thema, habe ich dann einer Ärztin, habe ich dann diese Geschichte geschickt, sozusagen als Referenz, dass sie weiß, wie ich arbeite, weil sie das nicht gewünscht hatte. Und dann hat sie auch geschrieben, ja, ihr ist es damals auch passiert und die war schon 70 irgendwie und hat dann erzählt, ja, das hat mir dann ihre Geschichte erzählt und es hat mir auch nochmal diese Größe einfach von diesem Thema nochmal verdeutlicht, weil ja alle immer sagen, das sind Einzelfälle und es sind aber so, so viele Einzelfälle, dass es halt systematisch einfach ein Problem ist.
Gehst du damit, dass es anders wahrgenommen wird, wenn ein Lehrer mit einer Schülerin anbandelt, was hat, sich an sie ranmacht, als wenn eine Lehrerin mit einem Schüler, um mal in dem heterosexuellen Bereich zu bleiben, quasi wie auch immer verbunden ist?
Schon. Also das Erste ist, dass es natürlich, zumindest für mich, die Fälle sind jetzt natürlich eher bekannt, dass Lehrer sich an ihre Schülerinnen heranmachen als umgekehrt, das ist eher seltener. Ich merke das aber auch in Serien oder so, dass wenn es mal eine Frau ist, dass das ganz anders wahrgenommen wird. Also erstens ist es medial viel größer aufgebaut, sowas, wie kann sie nur. Und untereinander ist es dann eher so, die Schüler finden das dann eher so interessant, so wie bei American Pie oder so, dass es sowas Positives hat.
Also es gibt ja auch diesen Ausdruck MILF aus Gründen.
Genau, so sieht es nämlich aus. Also es ist dann einfach sehr sexualisiert und es ist was Cooles, was man geschafft hat. Man kriegt so Anerkennung dafür. Und auf der anderen Seite, wenn Männer das machen, habe ich das Gefühl, es wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und die Frauen oder die jungen Mädchen, die haben das ja auch selbst irgendwie so ein bisschen initiiert und die spielen ja damit.
Also so Verführerin Lolita-mäßig.
Genau, schon ein bisschen. Und keine Verantwortung halt dafür übernehmen. Jeder Klassiker. Oft sind Lehrer ja auch irgendwie mit den Direktoren oder sonst wem irgendwie befreundet. Oh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der das macht. Der ist ja super nett und unauffällig so. Also, ja.
Britta macht 2008 Abi. Aber selbst danach hören die Mails nicht auf. Die werden weniger. Aber immer wieder meldet sich der mittlerweile ja dann auch ehemalige Lehrer bei ihr. Das geht bis 2019, also 12 Jahre nach der ersten Mail. Und das Feature von Britta, über das wir eben auch gesprochen haben, das verlinke ich euch auch gerne nochmal in den Shownotes. Wir sprechen gleich auch noch darüber, was man eigentlich jetzt schon juristisch gesehen gegen solche Fälle von Machtmissbrauch tun kann. Also man müsste gar keine Gesetze ändern. Und wir sprechen auch noch darüber, wie Schulen selbst Präventionsarbeit leisten könnten. Jetzt gucken wir uns die andere Seite aber mal an, die Lehrerperspektive. Wie geht man denn als Lehrer, als Lehrerin mit seiner Machtposition verantwortungsvoll um? Und wird man da irgendwie drauf vorbereitet, also im Studium oder irgendwie sowas? Darüber habe ich gesprochen mit Nico Schmelzer. Der ist 31, Lehrer an einer integrierten Gesamtschule und er ist als Herr Schmelzer auch auf Social Media unterwegs. Auf TikTok, da folgen ihm über 100.000 Leute und seine Videos, die werden teilweise millionenfach geklickt. Bei Nico, da gibt es eine Mischung aus humorvollen Einblicken in seinen Alltag als Lehrer, es gibt Memes
Und ich finde, es gibt auch immer ganz viel Verständnis für die Perspektive von SchülerInnen. Ich habe Nico gefragt, ist dir das schon mal passiert, dass du dachtest, oh je, da hat sich jemand von meinen SchülerInnen in mich verknallt?
Ich glaube nicht, dass es so weit in der Form gegangen wäre. Vielleicht einmal ein Anflug dessen. Aber was man natürlich merkt, ist, dass man eine extreme Bezugsperson für die Schülerinnen und Schüler darstellt. Sei das jetzt irgendwie aufgrund der Zeit oder eben aufgrund von sonstigen Auftritten etwas jünger, im Vergleich zu anderen Lehrkräften vielleicht näher dran an der Lebenswelt, so was Hobbys und so weiter angeht. Aber also kein Liebesgeständnis oder so in der Richtung. Bin ich auch ganz froh.
Ich frage mich auch, weißt du, wie du damit umgehen würdest?
Naja, ich würde in der Form, je nachdem, wie es geschieht, natürlich das klarstellen. Also, dass wir selbstverständlich hier uns bemühen, beziehungsweise ich mich bemühe, mit Schülerinnen und Schülern ein gutes Verhältnis zu haben, so in der Art. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch die Grenze für sich selbst ziehen und klar machen, wir sind jetzt keine Freunde in dem Sinne.
Kannst du nachvollziehen, wenn Schülerinnen und Schüler mal einen Crush auf Lehrkräfte kriegen?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wenn man es jetzt so betrachtet in Film und Fernsehen, ich glaube, dieses Jahr kam sogar ein Kinofilm mit Jenna Ortega unter anderem. Und da ging es genau darum, also dass sich da irgendwie eine romantische Beziehung zu ihrem Lehrer entwickelt. Und das scheint in der Popkultur doch einfach auch ein vorhandenes Motiv zu sein, das Leute irgendwie interessiert und auch anzieht. Also wenn man sich das so betrachtet, dann wundert es mich nicht. Und es ist ja sowieso so, dass tendenziell ein Machtgefälle dazu führen kann, dass man anziehender wirkt, so in der Richtung, oder sich auch anziehender präsentieren kann, wenn man das möchte.
Wie wurdest du als Lehrer darauf vorbereitet, dass sich jemand irgendwie potenziell in dich verknallen könnte oder so?
Ich würde nicht sagen, dass ich darauf mal vorbereitet worden wäre. Also im Studium gibt es natürlich Wahlmodule in der Richtung, aber mir wäre jetzt nie ein Angebot irgendwie klar geworden, dass das jetzt tatsächlich so in sich trägt. Und im Referendariat lernt man viele andere Dinge. Ich glaube, da kommt es stark auf die Situation an. Wenn sowas vielleicht in der Referendarsgruppe mal vorgekommen wäre, wäre es möglicherweise thematisiert worden. Aber ich würde jetzt sagen, vorbereitet wurde ich nicht.
Würdest du dir wünschen, dass das thematisiert wird, standardmäßig?
Das ist immer eine schwierige Frage. Ich wünsche mir viele Dinge für die Lehrerbildung tatsächlich. Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, dass das jetzt meine Priorität wäre. Ich glaube, es gibt viele andere Dinge, die super wichtig sind. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass es nicht so viel Raum einnimmt, dass man es nicht im üblichen pädagogischen Umgang mit Schülerinnen und Schülern unterkriegen könnte.
Ist es denn was, was innerhalb des Kollegiums Thema ist manchmal?
Ich glaube, in der Intensität nicht. Nein. Also, wenn, dann wird eher im Lehrerzimmer drüber geredet, welche Schülerin mal mit einem anderen Schüler irgendwie jetzt gesichtet wurde oder so in der Richtung. Oder welche Lehrkräfte dann doch irgendwie gerne zusammen den Mattenwagen wegbringen gehen oder so. Aber ich glaube nicht, dass das eine solche Häufigkeit ist. Und ich glaube auch gleichzeitig nicht, dass es ein so beliebtes Thema wäre. Also, wenn dann sowas kommen könnte, könnte ich es mir vorstellen, dass natürlich gemunkelt wird, dass irgendwie eine Lehrkraft einem Schüler, einer Schülerin zu nahe steht oder so in der Richtung. Aber allgemein kein häufiges Thema.
Stellst du fest, dass das irgendwie heute anders ernst genommen wird als früher?
Ich glaube, dass Teile davon ernster genommen werden. Auch wenn man jetzt so schaut, wie generell Machtverhältnisse betrachtet werden, was so Compliance-Fälle auch in der Öffentlichkeit angeht. Da hatten wir auch Fälle in großen Verlagshäusern und Ähnlichem. Oder auch musikalisch tatsächlich, der Rammstein-Fall hat ja auch nochmal sowas in der Richtung hochgespült. Also ich glaube schon, dass da irgendwie die Augen offener sind als früher, gerade was solche Machtausnutzung angeht in der Richtung, was ja das Schlimmste wäre in dem Fall. Aber ich habe auch gleichzeitig den Eindruck, dass es jetzt nicht insgesamt, wenn man so die Kommentarspalten dieser Netze so betrachtet, sich extrem gewandelt hat auf eine Seite. Also da gibt es immer schon viele, die auch dagegen halten und eher so eine Haltung haben wie, ja, das wird man ja noch sagen dürfen oder wenn die sich so anziehen, dann wollen die ja auch diese Art von Aufmerksamkeit und sowas in der Art. Also so eindeutig kann ich da keiner Meinung abgeben. Müsste man wahrscheinlich eine Übung machen.
Du bist ja selbst auf Social Media unterwegs und dort auch sehr erfolgreich. Ändert das was daran, wie du von deinen Schülerinnen und Schülern wahrgenommen wirst?
Erstmal vielen Dank. Und ja, ich denke schon. Also es wäre falsch jetzt zu sagen, dass das gar keinen Unterschied macht. Ich finde es immer sehr angenehm, wenn ich in meine eigene Klasse komme, die mich am besten kennt und behandelt werde wie jeder andere Lehrer auch, weil sie wissen, dass ich bin wie jeder andere Lehrer auch. Aber natürlich, also Schülerinnen und Schüler, die ich neu bekomme, haben mich beispielsweise schon vorher durchs Netz kennengelernt. Und dann merkt man eben auch, dass diese parasoziale Beziehung unter Umständen entstanden ist, positiv wie negativ tatsächlich, und darauf dann je nachdem reagiert wird. Also ich werde schon regelmäßig gefragt, ob wir jetzt zusammen einen TikTok machen können oder sowas. was ich dann immer mit derselben Antwort auch tatsächlich abwiegele. So. Nämlich dann, wenn sie einen Schulabschluss gemacht haben, dann können wir gerne einen Tanz auf der Abschlussfeier machen. Und vorher nicht. Und ja, ansonsten ist, glaube ich, mein Umgang nicht so anders. Abgesehen davon, dass ich vielleicht manche Trends mitbekomme, die ich dann verwenden kann im Unterricht. Und von denen ich hoffe, dass es was nützt.
Wie sind denn die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler auf deinen Content?
Ach, also die, die mir es sagen, die finden es richtig witzig. Meine liebste Rückmeldung war von einer Fünftklässlerin letztes Jahr. Da bin ich durch den Flur gelaufen und die meinte zu mir, Schmelzer, ich habe dich auf TikTok gefunden. Ich so, okay, herzlichen Glückwunsch, das ist ja auch gar nicht so schwer. Da heiße ich ja genauso, wie ich halt heiße. Und dann ist sie, ja, alles sehr cringe, was du da machst. Und das fand ich erfrischend ehrlich.
Okay. Sehr gut gefallen. Ja. Und da musst du dir wahrscheinlich auch keine Sorgen dann in irgendeine Richtung machen, ne? Wenn du als cringe wahrgenommen wirst.
Nee, alles gut. Das soll ja so sein. Wenn ich für irgendwelche Elfjährige nicht immer wieder mal cringe wäre, dann wird ja auch irgendwas nicht schlimm.
Ja, man muss ja auch wissen, wer nicht die Zielgruppe ist, ne? Und der Film mit Jenna Ortega, den Nico da eben angesprochen hat, der heißt übrigens Miller's Girl. Gibt's aktuell zum Beispiel bei Prime Video zum Gucken. Bei Nico, da ist ja gerade sehr stark auch angeklungen, er sieht vor allen Dingen auch die LehrerInnen selbst in der Verantwortung, dass die angemessen mit den SchülerInnen umgehen. Aber natürlich haben auch Schulen die Möglichkeit, Strukturen zu schaffen, die Machtmissbrauch eindämmen könnten. Und dazu bräuchte es tatsächlich nicht mal neue Gesetze. Und genau darauf schauen wir jetzt mit Britta Rotsch. Ich habe sie gefragt, gibt es theoretisch Gesetze bzw. die Infrastruktur, um effektiv gegen Machtmissbrauch in Schulen vorzugehen?
Also rein theoretisch gibt es das. Es gibt sogenannte Schutzkonzepte. Das sind Richtlinien, da überlegt man halt, wenn im Falle eines Falles etwas passiert, wie geht man vor, Schritt für Schritt. Und das erarbeitet man normalerweise auch mit externen Personen. Das dauert meistens bis zu 2-3 Jahre, sagen Experten, bis man das individuell auf die eigene Schule halt angepasst hat. Das passiert aber ganz, ganz selten, dass das wirklich gemacht wird. Und meistens geschieht es erst, wenn es halt irgendwie einen Machtmissbrauch schon gab. Und dann sind immer ganz viele Leute schockiert und überfordert und wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Mich hat auch mal eine Lehrerin kontaktiert. Da gab es dann eben einen Vorfall mit einem Lehrer und die wusste nicht, was zu tun ist, wie die Ausgangslage ist, hat irgendwie mit dem Direktor gesprochen und ich habe dann mit ihr telefoniert und sie war dann auch ein bisschen peinlich berührt eigentlich, dass es dafür keine Handlungsanweisung gibt. Und hat dann auch so ein bisschen zurückgerudert, weil sie, glaube ich, Sorge hatte, mit mir als Journalistin zu sprechen, dass das dann irgendwie ans Licht kommt oder so. Aber da merkt man natürlich, dass die Strukturen, also alleine, dass man das Thema nicht ernst nimmt, macht es das natürlich schwierig, dann auch praktische Schritte zu gehen, präventiv.
Das heißt, theoretisch wären die Strukturen da, aber jede Schule müsste die quasi individuell einrichten.
Genau, also es gibt natürlich so Vorlagen, aber man sagt, dass es halt viel sinnvoller ist, wenn man das auf die eigene Schule natürlich anwendet, weil jede Schule hat andere Strukturen, das ist ja nun mal so. Und dann gibt es natürlich noch, man könnte natürlich auch Seminare, ne, jedes Jahr einfach geben oder auch mal sagen, hier gibt es eine Vertrauenslehre. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir wusste ich, irgendjemand macht das, aber man hatte überhaupt keine Gefühle zu dieser Person.
Same, genau. Auf jeden Fall.
Also geht man zu einer fremden Person und vertraut ihr sowas an? Nein, ich glaube eher nicht. Weiß man überhaupt, was man in so einer Situation machen kann als Schülerin? Also nicht nur Prävention mitzudenken von den Lehrkräften und den Erwachsenen, sondern auch für Schüler und SchülerInnen, dass sie es einordnen können. Dass es einfach jährlich irgendwelche Workshops mal gibt oder zu jedem Schulanfang eine Infoveranstaltung oder sonstiges. Und ja, aber auch für die Lehrkräfte, weil die sind ja offensichtlich auch überfordert mit diesem Thema.
Und ich stelle mir auch vor, dass das ja teilweise das Perfide an der Sache ist, dass es da ja vor allen Dingen am Anfang nicht um handfeste Sachen geht, wo man sagen kann, da hat zum Beispiel ein sexueller Missbrauch stattgefunden, da hat eine Vergewaltigung stattgefunden oder irgendwie sowas. Das bewegt sich ja in so einer gefühlt total diffusen Grauzone, vor allen Dingen für Schülerinnen und Schüler, die das vielleicht am Anfang gar nicht richtig einordnen können, denke ich.
Ja, genau so ist es auch. Das macht es natürlich nochmal viel, viel schwieriger. Also auch juristisch gesehen macht es das noch viel schwieriger, weil die Gesetzeslage ja auch noch etwas veraltet ist. Du musst natürlich sehr jung sein, sozusagen, damit du überhaupt
damit so dieser schutzbefohlenen Status gilt quasi.
Genau, also der gilt ja natürlich sowieso, aber du hast zum Beispiel, das sind mir sehr viele Fälle begegnet, da waren die Schülerinnen schon 18. Es war irgendwie Abiball und dann sind Dinge vorgefallen so. Und dann macht das das schwierig, vor allem, wenn die Person halt nicht gesagt hat, ich bin vergewaltigt worden jetzt zum Beispiel, sondern sie hat halt mitgemacht. Das heißt ja nicht, dass sie das eigentlich wollte sozusagen, aber das greift gesetzlich einfach nicht. Das ist so, so schwierig und mir hat auch eine Anwältin gesagt, sie sagt halt immer den Betroffenen, das wird jetzt ein schwieriger Weg, ihr müsst immer und immer wieder darüber sprechen, seid euch im Klaren darüber und es kann sein, dass die Ausgangslage so ist, dass halt nichts passieren wird und dass der Lehrer weiter unterrichten kann. Das gibt's halt auch immer wieder.
Was würdest du denn dir von Schulen im Umgang mit solchen Fällen wünschen?
Sich auf jeden Fall mal eingestehen, dass das kein Einzelfall ist und einfach auch eine Verantwortung übernehmen fürs eigene Handeln, aber auch eben präventiv Maßnahmen zu treffen, weil es heißt dann immer, ja, es ist irgendwie kein Geld da oder ja, das kommt so selten vor, bei uns kommt das auf keinen Fall vor. Also nicht diese Augen immer zu verschließen, was man nicht glauben kann, das gibt's auch nicht, so nach dem Motto, sondern einfach mal wirklich Verantwortung übernehmen und in die Handlung gehen.
Du hast gesagt, dass dir super unterschiedliche Leute geschrieben haben, von in den 70ern bis gerade noch in der Schule. Hast du das Gefühl, dass sich da irgendwas tut oder gar zum Positiven verändert?
Also ehrlich gesagt, nein. Weil Machtmissbrauch funktioniert ja von den Strukturen her immer sehr ähnlich. Das heißt, die Dynamiken sind auch sehr ähnlich und die sogenannten Betroffenen oder Opfer, wie man auch immer sagen möchte, haben ja immer das Gefühl, dass sie irgendwie was falsch gemacht haben oder mitgemacht haben, sind beschämt. Das heißt, sie trauen sich vielleicht auch nicht was zu sagen. Der Täter wird immer irgendwie geschützt dadurch. Insofern kann sich halt gar nicht wirklich etwas ändern, außer man redet halt immer mehr darüber und kann auch als Eltern irgendwie dazu beitragen, dass seinem Kind weniger passiert, indem man halt auch Aufklärung betreibt, auch was Sexualverhalten und sowas angeht. Also meine Eltern habe ich zum Beispiel nicht aufgeklärt. Und es gibt auch Statistiken dazu, dass Kinder und Jugendliche, die halt gut und frühzeitig aufgeklärt wurden, halt weniger in solche Situationen kommen, weil sie es halt einfach auch besser einschätzen können, wo sind meine Grenzen, was tut mir gut, hier fühlt sich was falsch an. Das hängt irgendwie viel zusammen.
Und den letzten Teil, den finde ich auch wirklich nochmal wichtig. Also es heißt nicht irgendwie, dass sich das Opfer darum kümmern muss, kein Opfer zu werden. Aber wenn es eben zu so einem Vorfall oder zu so einer Art von Annäherung oder wie eben auch immer Machtmissbrauch kommt, wenn man darüber Bescheid weiß, wenn man das Vokabular hat, dann kann man eben viel klarer benennen und einordnen, was da gerade falsch läuft. Vielen Dank an Britta Rotsch für die Offenheit und dass sie eben auch sehr persönlich uns geschildert hat, was ihr da passiert ist. Und vielen Dank an Nico Schmelzer für die Lehrerperspektive.
Brittas Buch, das heißt »Wenn Lehrer Grenzen überschreiten«, über Machtmissbrauch in der Schule. Das ist im Rowohlt Verlag erschienen, kostet 18 Euro. Und wenn ihr selbst von Machtmissbrauch oder Ähnlichem betroffen seid, dann versucht, wenn ihr euch dazu in der Lage fühlt, wirklich mit jemandem zu sprechen. Also ihr sollt damit nicht alleine sein und ihr dürft euch Hilfe holen. Die gibt's unter anderem bei der Nummer gegen Kummer, beim Hilfetelefon sexueller Missbrauch, beim Weißen Ring oder bei der Jugendnotmail. Da könnt ihr überall anonym und kostenlos Hilfe bekommen. Und das Ganze, das verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und ihr wisst, Themenwünsche, Fragen, Rückmeldungen, die gehen wie immer gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.